Beginnen wir mit Weihnachten. Meinem Sohn haben wir Weihnachtsgeschenk gekauft, was er sich auch gewünscht hat. Und nachdem wir alles so eingekauft hatten, stellten wir fest, da ist noch 5 Euro an Budget über. Dann habe ich auch gedacht, das Geld verbrennen wir jetzt noch. Also beim Rausgehen aus dem Laden sah ich da einen Witzekalender. Der kostete genau 5 Euro, also habe ich den gekauft, meinem Sohn gegeben. Und das Ding wirkte nach bei uns in der Familie. Ja. Also ich saß dann zu Hause in meinem Büro und habe gearbeitet und immer wieder flog die Tür auf. Ja, und dann, warum ist Montag ein besonders schwerer Tag für Beamte? Antwort, sie müssen dann 2 Kalenderblätter abreißen. Und so ging es pausenlos. Ja, also immer Tür auf, kurzer Witz, Tür zu. Und ich sagte irgendwann, Linus, ich muss arbeiten, lass mich in Ruhe. Aber es änderte sich nichts. Das war einfach so wichtig, dass man das unbedingt weitergeben musste. Und ich lernte in dieser Phase bei mir im Büro, eine Tür ist ein merkwürdiges Ding. Deshalb habe ich die Predigt auch einfach Türlektionen genannt. Und ich stelle fest, wer eintritt, beeinflusst. Ich war manchmal so konzentriert am Arbeiten, plötzlich geht die Tür auf und da ist ein Witz. Ja. Manchmal telefonierte ich, plötzlich ging die Tür auf und es kam ein Witz. Ja. Und dann dachte ich auch, Mann, aber ich stellte fest, immer wenn die Tür aufgeht, ändert sich die Situation irgendwie. War auch nett. Ja. Ich habe selten gearbeitet mit so viel Witzen zwischendurch. Wer eintritt, beeinflusst. Ihr startet mit Jesus. Habt das auch so kundgetan. Wir wollen jetzt mit Jesus leben. Und da spricht auch die Bibel davon. Ja. Wir sind begraben, Römer 6, durch die Taufe in den Tod, damit auch wir in einem neuen Leben wandeln. Und deshalb möchte ich 2 Startergedanken mitgeben an euch. Ich will das mit der Tür verbinden. In der Hoffnung, dass wenn du eine Tür öffnest, du dich an diese Predigt hier erinnerst. Starterlektion. Wer eintritt, beeinflusst. Uns werden in der Bibel mehrere Türen genannt. Die erste Tür finden wir in 1. Mose 4. Da ist von 2 Brüdern die Rede, Kain und Abel. Der eine züchtet Tiere, der andere Getreide oder was auch immer, irgendein Grünzeug. Und die 2 nehmen sich vor, sie wollen gemeinsam opfern. Es ist hier in einer Kinderbibel so dargestellt worden. So, dann kommen die und das eine Opfer wird von Gott angenommen, das andere nicht. Und das ist eigentümlich. Also, das Opfer von Abel wird angenommen, das von Kain nicht. Und dann geschieht was Merkwürdiges. Kain beginnt sich ziemlich aufzuregen. Und dann wird die erste Tür genannt, und zwar in 1. Mose 4. Aber auf Kain und seine Opfergaben achtete er nicht, also er ist Gott. Da geriet Kain in heftigen Zorn und senkte finster sein Gesicht. Jahwe fragte ihn, warum bist du zornig? Was soll dein finsterer Blick? Hast du Gutes im Sinn, dann heb dein Kopf hoch. Wenn aber nicht, dann lauert die Sünde vor deiner Tür und will dich verschlingen. Aber du musst sie bezwingen. Wenn ich die Tür öffne, ändert sich etwas. Wer eintritt, der beeinflusst. Und ich möchte einige Gedanken für uns ableiten. Mir fällt auf, als erstes, die Sünde begehrt Einlass. Und gerade wenn ihr jetzt mit Jesus startet, es ist beeindruckend, wie Gott hier uns Sünde vor Augen stellt. Nämlich, indem er deutlich macht, da liegt Sünde vor deiner Tür und die will rein. Die will, dass du die Tür aufmachst. Die kommt nicht mit dem Witz. Die will was bewirken in deinem Leben. Und wir lernen in diesem Text, Sünde gründet in Unglauben. Da kommen 2 Brüder, beide wollen opfern. Der eine opfert, um das Ritual abzuspulen, der andere opfert aus Glauben. So lesen wir es in Hebräer 11, Vers 4. Aufgrund des Glaubens brachte Abel ein besseres Opfer dar als Kain. Also manche sagen ja, das läge am Opferinhalt. Das trifft so nicht zu. Sondern der eine möchte Gott einfach gebrauchen für sein frommes Ritual und der andere begegnet Gott aus Glauben. Und das macht für Gott den besonderen Unterschied. Kain muss feststellen, dass Gott ihm nicht einfach so zur Verfügung steht, wie er sich das wünschte. Gott lässt sich nicht beherrschen von uns. Der Kirchenvater Augustinus hat einmal gesagt, dass wir Menschen dazu geschaffen wurden, um Gott zu genießen und die Welt zu gebrauchen. Aber der Mensch hat diese Ordnung verdreht und auf den Kopf gestellt. Er will die Welt genießen und Gott gebrauchen. Und das funktioniert eben nicht. Kain kommt und will Gott gebrauchen. Gott soll das tun, was ich gerne möchte. Das funktioniert nicht. Ja. Es wird deutlich, Sünde gründet in Unglauben. Kain möchte Gott gebrauchen. Mir fällt auch auf, Sünde sucht Verbündete. Kain lässt den Zorn in seinem Herzen zu als Gott Kains Opfer verwarf, wurde dieser sehr zornig. Das hebräische Wort, das hier steht, meint, sein Zorn entbrannte oder keimte auf, so könnten wir es übersetzen. Gott versucht, ihn auf den Weg des Glaubens zurückzubringen und das klappt nicht. Die Sünde hat in Kain einen Verbündeten gefunden und diese Verbindung ist so stark, dass der Mensch von Gott nicht mehr zu erreichen ist. Wenn Sünde auf Verbündete trifft, wird sie offenbar mächtig. Hier in Kains Herzen, das fällt auf. Es fällt auch auf, Gott warnt davor, Sünde zu unterschätzen. Es ist beeindruckend, wie Gott hier mit Kain umgeht, indem er sich Zeit nimmt. Er bringt fragende und warnende, erklärende Gedanken bringt er ein. Und dennoch ist Kain nicht zu erreichen für die Gedanken, die Gott ihm mitgibt. Gott macht ihm deutlich, Sünde lauert. Das heißt, sie ist wie ein wildes Tier, das vor deiner Tür liegt. Und wenn du die Tür aufmachst, springt sie dich an. Sie ist ständig da und wartet nur darauf, bis du deine Tür aufmachst. Gott führt auch weiter aus, Sünde begehrt. Sie begehrt, Kain zu besitzen. Aber Kain soll über sie herrschen. Und hier wird dieser immerwährende Kampf zwischen Gut und Böse in unserem Herzen aufgezeigt. Sünde begehrt, sie möchte in mein Leben kommen. Sie möchte dominieren. Sie möchte mir das vorgeben, was Gott nicht möchte. Sünde will herrschen. In ihrer Art ist sie wie ein Löwe. Er lauert, er springt mich an. Er ist mächtig, wenn ich ihm die Tür öffne. Und deshalb diese besondere Warnung an Kain. Du musst der Sünde widerstehen. Sie steht vor deinem Herzen und wartet drauf, bis du die Tür aufmachst. In der Bibel finden wir viele solche Aufforderungen. Da lesen wir beispielsweise in Epheser 4, Vers 27, dass Paulus sagt, gebt dem Teufel keinen Raum. Oder Jakobus 4, Vers 7, widersteht der Sünde, so flieht sie von euch. Ich denke auch an 1. Petrus 5, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender, wie ein fresshungriger Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem leistet Widerstand fest im Glauben. Sünde zielt darauf ab, in unserem Leben mächtig zu werden. Und wir sind aufgefordert, der Sünde zu widerstehen. Und ihr Lieben, wenn ihr mit Jesus startet, dann heißt das auch, dieser ständige Kampf mit der Sünde hört nicht auf. Ich bin sehr bewegt, eure Zeugnisse heute Morgen gehört zu haben. Wirklich sehr bewegt. Was Gott im Leben eines jeden Einzelnen gewirkt hat. Der Kampf hört nicht auf. Es gibt diese wunderbare Geschichte von dem Kamel und einem Reisenden. Ein Mann war mit dem Kamel unterwegs, baut über Nacht sein Zelt auf und plötzlich steckt das Kamel die Nase unter der Zeltwand hindurch und sagt dem Reisenden, es ist hier draußen so kalt. Ich möchte meine Nase durch eine Spalte im Zelt hineinstecken, um drin wenigstens warme Luft atmen zu können. Das erlaubt der Reisende dem Kamel, weil er ein gutmütiger Mann war. Und es dauert nicht lange, da sagt das Kamel, der Wind bläst hier draußen so scharf. Bitte lass mich den Nacken ins Zelt hineinstecken, damit ich mir den Nacken nicht erkälte und morgen wieder arbeiten kann. Meinetwegen, den Nacken kannst du auch mit reinnehmen. Dann dauert es nicht lange, dann sagt das Kamel, es beginnt zu regnen, ich werde nass. Und meine Schultern sind schon triefend nass, kann ich die Schulter wenigstens unterm Zelt hindurchschieben? Es ist doch genug Platz für uns beide da und der Reisende ist ein gutmütiger Mann und erlaubt dem Kamel dann auch, die Schulter mit reinzustecken. Aber wenn der Regen aufhört, dann gehst du wieder raus. Ja, aber bis dahin bin ich ja schon ganz nass und das Kamel schiebt sich komplett rein. Das Zelt ist zu eng für zwei Personen. Irgendwann hört der Regen auf und der Reisende sagt zum Kamel so, jetzt kannst du ja rausgehen. Der Regen hat aufgehört und sagt das Kamel, wenn es dir nicht passt, kannst du gehen. Ich gehe nicht. Mir gefällt es hier gut. So ist Sünde. Sünde lauert, sie springt uns an. Sünde steckt manchmal nur ein Nasenloch durchs Zelt und sagt, darf ich hier ein bisschen atmen? Und wenn wir der Sünde nicht widerstehen, dann wird sie in unser Zelt hineinkommen und es wird genau das passieren, was bei Kain passierte. Sünde muss widerstanden werden und Sünde übernimmt die Herrschaft. Kain öffnet die Tür des Herzens der Sünde und dann merken wir, es kommen Emotionen auf, da ist Neid. Da ist Zorn. Es wächst bei Kain die Entscheidung des Herzens. Ich will mich rächen. Ich will mich von Gott nicht mehr zurückführen lassen. Jetzt ist nicht nur das Angebot der Sünde da, sondern er hat im Herzen die Tür geöffnet und ihm zugestimmt. Und dann führt die Sünde zur bösen Tat. Das ist der Weg, den Sünde immer nimmt. Das ist der Weg, über den der Feind Gottes uns zu Fall bringen möchte. Er möchte uns auffordern, öffne die Tür. öffne die Tür. Und wenn es nur ein klein bisschen ist, nur für ein Nasenloch. Und am Ende liegen wir gänzlich auf der Nase. Jakobus 1, die Verse, ab Vers 14 bringt er das treffend auf den Punkt. Jeder wird gelockt von seiner eigenen Begierde. Wenn die Lust auf diese Weise schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Und die Sünde, wenn sie voll ausgewachsen ist, bringt den Tod. Deshalb achte auf deine Herzenstür, wenn du mit Sünde zu tun hast. Wer eintritt, der beeinflusst. Mit Jesus voranzugehen, meint auch immer, einen Kampf mit der Sünde zu führen. Auf die Herzenstür zu achten. Einen zweiten Gedanken möchte ich einstreuen. Eine weitere Stelle, die dieses Türbild aufgreift, finden wir ganz am Ende der Bibel. Ja, 1. Mose 4 ist ganz am Anfang und dann in Offenbarung 3, Vers 20. Da wird uns Jesus als der vorgestellt, der vor der Tür steht und anklopft. Offenbarung 3, Vers 20, ich lese uns den Text. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftut, um die Tür aufzutun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Jesus wird uns als der vorgestellt, der die Initiative ergreift, der uns nachgeht. Häufig setzen wir diesen Text mit Menschen in Verbindung, die nicht mit Jesus gehen. Also der Ungläubige verschließt die Tür und lässt Jesus nicht rein. Das geht aber nicht ganz auf. Dieser Text ist an eine Gemeinde geschrieben. An Menschen, die mit Jesus gestartet sind, so wie ihr das seid, wie ihr das heute bekannt habt. An uns ist dieser Text geschrieben. Achte drauf. Es kann sein, dass Jesus draußen ist. Aus unserem Herzen. Und man stellt sich die Frage, wie soll das gehen? Es lohnt sich, innezuhalten und darüber nachzudenken. Uns wird die Gemeinde Laodicea hier vor Augen gestellt. Das ist ein Bild aus der Ruine von Laodicea. Da ist relativ viel gut erhalten. Laodicea war ein Ort, der unwahrscheinlich reich war. Und so lohnt es sich, kurz innezuhalten und darüber nachzudenken, wie kommt es, dass die Christen in Laodicea gar nicht gemerkt haben, dass Jesus draußen ist. Die Antwort ist relativ einfach. Ja, es lässt sich so erklären, viel zu tun, viel erreicht. Laodicea war eine Stadt, die stinkend reich war. Ja, wenigstens drei Wirtschaftsschwerpunkte hatte man dort. Zum einen war man in Laodicea stolz auf den finanziellen Reichtum der Stadt. Das Zentrum des Bankenwesens der ganzen Region war in Laodicea. Da floss das ganze Geld zusammen. Also ähnlich wie bei uns in Frankfurt die Europäische Zentralbank ist. Ja. Wo irgendwie Geld war, das kam früher oder später nach Laodicea. Man war einfach reich in dieser Stadt. Dann glänzte Laodicea auch dadurch, dass das Bekleidungsgewerbe dort brummte und boomte. Man war stolz darauf. Die Kleidungsstücke, die in Laodicea hergestellt wurden, waren Kleidungsstücke der Premium-Klasse. Die Laodicea-Schafwolle war besonders. Es galt als Luxusartikel in der ganzen römischen Welt. Und man verschickte diese Produkte auch durch die ganze römische Welt. Im gewissen Sinne waren die Leute von Laodicea so richtig Global Player. Sie stellten Premium-Produkte her und verkauften die auch nach überall hin. Dann entdecken wir in Laodicea auch einen pharmazeutischen Zweig. Und zwar stellte man dort die beste Augensalbe des ganzen römischen Reiches her. Auch das war ein Luxusprodukt, das überall hin geschickt wurde. Und es wird deutlich, solche einträglichen Produkte entstehen ja nicht von alleine. Da muss gearbeitet werden, da muss entwickelt werden, da muss ausgebildet werden, da muss organisiert werden, da muss verkauft werden. Man hat so viel zu tun, weil die Kohle ja irgendwie reinkommen muss. Und das war das Lebensgefühl in Laodicea. Jesus, wir sind mit dem normalen Leben so ausgefüllt, das musst du doch anerkennen. Ja, wir sind ja irgendwie gläubig. Aber so Kleidung der Premium-Klasse entsteht ja nicht von selbst. Es gibt so viel Wichtiges zu tun in diesem Leben. Es erinnert mich an eine Begebenheit, die ich mal gelesen habe. Eine arme Frau fand ein Ei. Glücklich rief sie ihre Familie zusammen und sagte, von nun an brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Seht mal, ich habe ein Ei gefunden. Wir werden es aber nicht essen, sondern beim Nachbarn unter die Hände legen. Das Küken werden wir aufziehen. Und auch das Huhn werden wir nicht essen, sondern es wird wieder Eier legen und ausbrüten. So werden wir immer mehr Hennen haben. Wenn wir aber die Hennen nicht essen, sondern verkaufen und ein Kalb erwerben, das haben wir vor. Wir werden das Kalb aber nicht schlachten, sondern eine Kuh aufziehen. Die Kuh wird wieder Kälber bekommen und diese wieder Kälber. Und so werden wir schließlich eine ganze Herde haben. Wir werden die Herde dann verkaufen und einen Acker erwerben. Dann werden wir Früchte anbauen und die werden wir auch verkaufen und noch mehr Felder kaufen und noch mehr Früchte kaufen. Und während die Frau schwätzte und schwätzte und schwätzte, fiel ihr das Ei aus der Hand und zerbrach. Der ganze Traum war hin. So kommen mir die Leute in Laodicea vor. Wir müssen das noch machen und das noch machen und das entwickeln und das noch produzieren. Und auf einmal sagt Jesus, weißt du was? Ich stehe draußen in deinem Leben. Ich stehe draußen. Ich klopfe an. So wie dieser Frau ging es der Gemeinde in Laodicea. Die Folgerung ist, wir sind gerade unpässlich, Jesus. Wir haben ja gar nichts gegen dich. Wir sind ja auch mit dir gestartet. Und uns ist das ja auch wichtig, dass wir von dir die Eintrittskarte in den Himmel bekommen. Aber es fällt auf, dass Jesus hier in aller Deutlichkeit das Signal schickt, Leute, ich stehe draußen. An einer anderen Stelle der Bibel lesen wir in Johannes 14, Vers 15, liebt ihr mich, so haltet ihr meine Gebote. Ob ich dir was bedeute, erkenne ich nicht an einem Bekenntnis, das du gesprochen hast. Erkenne ich nicht an einem tollen Start, den du hingelegt hast. Ob ich dir was bedeute, erkenne ich ganz schlicht daran, ob du meine Gebote hältst. Ob dieses Wort für dich von Bedeutung ist. Ob wir hier nachschlagen. Ob wir lesen. Ob wir uns immer wieder auf Jesus ausrichten. Der Verlust von Laodicea war der, dass sie gleichgültig wurden. Gleichgültig erinnert an den Tod des Erfrierens. Das Gefährliche am Erfrieren ist ja, irgendwann ist das einem Menschen egal. Ich habe einen Onkel, der ist in Sibirien aufgewachsen und erzählte, wie sie als Jungs im Schnee da viel unterwegs waren. Und er sagte, wenn wir weit weg waren von der Stadt, manchmal haben wir uns verrannt im Wald, da mussten wir so aufeinander Acht geben, dass niemand einschläft. Denn irgendwann war es den Leuten egal, sie setzten sich hin und schliefen ein. Ja? Und wem das so egal wird, der erfriert. So geht es Laodicea. Sie haben Jesus verloren und sie merken es scheinbar nicht. Es scheint ihnen wirklich gleich zu sein. Laodiceas Chance ist die, dass Gott dem Menschen nachgeht. Wir hören hier Töne der werbenden Liebe Gottes. Er kommt nicht mit einer Drohung. Er ist der, der mit beschwörender Liebe vor der Tür steht und klopft und sagt, du bist mir wichtig. Du hast mich verloren. Ich will dir nachgehen. Wir erkennen hier den bittenden Christus, der an der Tür des Menschen steht, der Gott, der dem Menschen nachgeht und den Menschen sucht, in einer Art und Weise, wie wir ihn in keiner anderen Religion erkennen. Der Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, macht uns deutlich, ich gehe dir nach. Du bist mir wichtig. Ich stehe an deiner Tür und klopfe an. Es ist der Gott, der von sich sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ich will dich bei uns haben. Und wir sehen hier, was Gott Laodicea anbietet. Oh, Verzeihung, das war einer zu weit. Was Gott Laodicea anbietet, er macht deutlich, ich werde eingehen und das Abendmahl mit ihm halten. Das ist etwas, das wir im Deutschen nicht so ganz verstehen. Das Wort ist hier bezeichnend, dass das Neue Testament gebraucht, um Jesu Aktivität zu verstehen. Es meint das große Essen, das man am Abend zu sich nahm. In der griechischen Welt war es üblich zu frühstücken. Und zwar sah das Frühstück so aus, man nahm morgens ein Stück trockenes Brot, tunkte das in Wein, aß das und stürzte dann aus dem Haus. Also Wein zum Frühstück, ich weiß. Ja. Wenn man jetzt darüber denkt, wie man will. War bei den Griechen so. So sah das typische Frühstück aus. Mittags nahmen sie sich eine Stulle mit und die aß man irgendwo zwischen Tür und Angel, manchmal an der Straße oder am Arbeitsplatz. Und wenn man nach Hause kam und das Tagwerk vollbracht hatte, es auch nicht mehr so heiß war, dann kochte man und man setzte sich abends hin und man aß manchmal über Stunden. Das war die einzige warme Mahlzeit und die aß man nicht nur, die zelebrierte man. Man hatte dort viele Stunden Zeit zu reden, einander zu begegnen. Viele Stunden Zeit. Und Jesus sagt, wenn du mich einlässt, dann will ich so mit dir zusammen unterwegs sein. Ich will dir begegnen. Ich will Zeit mit dir verbringen. Ich will mit dir Gedanken teilen. Ich möchte Teil deines Lebens sein. Und die Verantwortung Laodiceas war die, hinzuhören, wenn jemand meine Stimme hört. Und es wird deutlich, das haben die scheinbar gar nicht wahrgenommen. Es war so viel Trubel in Laodicea. Man stand montags morgens auf und ging zur Arbeit. Und man hatte so viel zu tun und sie merkten gar nicht mehr, dass Jesus draußen ist. Deshalb klopft Jesus an und sagt, wenn du meine Stimme hörst, nimm wahr, ich bin gar nicht mehr in deinem Herzen. Nimm wahr, es sind die anderen Dinge so wichtig geworden, dass ich in deinem Leben keine Rolle mehr spiele. Und ich wünsche euch, ihr Lieben, dass ihr täglich hört, Jesus, bist du da? Bist du von Bedeutung in meinem Leben? Dominierst du meine Entscheidungen? Richte ich mich auf dich aus, bevor ich in Betrieb gehe? Weil du mir wichtig bist. Hören, öffnen. Und seine Tür öffne, davon spricht dieser Text. Auch hier las ich eine wunderschöne Geschichte von einem Maler, der ein Gemälde erstellte. Ich weiß nicht, ob es das war, aber dieses Gemälde drückt das auch sehr schön aus. Er versuchte, diese Szene zu malen, wie Jesus an der Tür steht und klopft. Und während er in seinem Atelier arbeitet, er hat den Handwerker bestellt, geht die Tür auf, ein Tischler kommt rein. Der Tischler geht vorbei, schaut auf das Bild und sagt nur, das ist schon klar, dass du kein Tischler bist, sonst hättest du das Bild anders gemalt und geht weiter. Dann sagt der Maler, wieso ist das klar, dass ich kein Tischler bin? Und sagt, das ist doch logisch, jeder Tischler weiß, von außen muss eine Klinke sein, sonst kann man die Tür nicht aufmachen. Sowas fällt nur einem Maler ein. Dann sagt der Maler, nee, das ist Sinn des Bildes. Die Tür hat von außen keine Klinke, hat sie nicht. Jesus klopft an, er bricht nicht auf. Er stürmt nicht in dein Leben hinein. Er kommt nicht gewaltsam hinein und sagt, so musst du jetzt alles machen. Er klopft an und lädt ein und sagt, wenn du die Tür aufmachst, dann komme ich. Und da will ich in deinem Leben wichtig sein. Und dann möchte ich, dass du dein Leben nach mir ausrichtest. Türlektionen. Ich wünsche mir sehr, dass ihr aus diesem Gottesdienst mitnehmt, ja, wir sind mit Jesus gestartet. Ja, wir haben uns taufen lassen. Es ist ein toller Entschluss. Wir freuen uns sehr für euch. Passt auf die Tür eures Herzens auf. Da liegt Sünde vor eurer Tür und die will rein. Unser Herz kann so voll sein, dass Jesus auf einmal draußen steht. Hakt immer wieder nach. Jesus, bist du da? Orientiert euch immer wieder neu auf Jesus. Habt den Mut, Entscheidungen und Gewohnheiten zu hinterfragen. Ist mein Leben Jesusgemäß? Bist du noch da, Jesus? Ist mein Herz erfüllt von dir? Ich möchte die Tür meines Herzens stets für dich offen halten, denn wer eintritt, der beeinflusst. Und wem du dein Herz öffnest, die Person oder dieser Einfluss wird über dich herrschen. Nehmt diese Türlektion bitte für euch mit. Amen.